Liebe Gemeinde, heute geht es um höhere Gedanken, höhere Wege und Perspektiven. Ich habe dazu drei Bilder mitgebracht. Das erste Bild zeigt eine Mauer mit zwei Männern. Der eine Mann steht auf dem Grund und ist nicht groß genug, um über diese Mauer hinwegzuschauen. Er sieht quasi nur die graue Mauer. Der andere, der steht auf einem Stapel Büchern und ist etwas erhöht und kann über diese Mauer hinwegblicken. Mir hat dieses Bild sehr gut gefallen und ich weiß nicht, ob das wirklich Bibelzitat auf dem Bild ist, glaube ich, weniger, aber für uns Christen ist die Bibel die Hilfe, damit wir Gottes Perspektive bekommen. Und wenn wir Gottes Wort in uns aufnehmen lassen, dann können wir seine Wege erkennen, seine Perspektive bekommen. Und das möchte ich heute ein bisschen betrachten. Dann habe ich ein zweites Bild mitgebracht. Auf diesem zweiten Bild sieht man eine Familie, die hat wohl gerade eine wunderschöne Wanderung hinter sich gebracht, ist auf einem Berg angekommen und ruht sich jetzt aus und vor allem genießt die traumhafte Landschaft. Ich denke, wenn man auf so einem Berg ist, dann sieht man, wie groß Gottes Schöpfung ist. Man sieht Gottes Größe, man staunt über diese Größe und kann eigentlich nur anbeten, diesen wunderbaren Gott, den wir haben. Das dritte Bild zeigt eine Kapelle, und zwar das ist die Mose-Kapelle auf dem Moseberg am Sinai. Vor vielen Jahren hatte ich mal die Möglichkeit, dorthin zu kommen, und es ist ja so, das ist quasi auf der Sinai-Halbinsel, gehört zum heutigen Ägypten. Man fährt bis zum Katharinenkloster und von dort aus gibt es einen Steinweg oder eine Steintreppe, die quasi auf diesen Moseberg hinaufführt auf 2285 Meter. Und obendrauf hat man eine herrliche Sicht und man erreicht quasi diese Mosekapelle. Man steht über den Dingen und man hat eine traumhafte Aussicht und eine tolle Perspektive. Ein höherer Standpunkt gibt uns eine neue Perspektive. Und dieser Moseberg, also man geht davon aus, dass quasi der Mose quasi auf diesem Berg die 10 Gebote von Gott gebracht hat. Ganz genau weiß man es auch nicht, aber man geht davon aus, dass es dieser Ort ist. Und aber wichtig ist einfach, dass der höhere Standpunkt uns eine neue Perspektive gibt. Wenn man dagegen im Tal steht, sieht man nur wenig. Der Mann vor einer Sammlung sogar nur die Mauer. Aber wenn man oben auf der Höhe ist, dann kriegt man eine neue Perspektive. Wir Christen sind mit einem wunderbaren, mächtigen Gott verbunden, der uns auch seine Perspektive zeigen will. Und dieser wunderbare Gott ist ein Vater, der uns lieb hat, der es gut mit uns meint und der sich wünscht, dass wir mit ihm leben und dass wir seine Perspektive, seine Gedanken, seine Wege und seine Pläne in unserem Leben verwirklichen. Aber manchmal gibt es Unregelmäßigkeiten und dann muss er uns korrigieren. Er will nämlich nicht, dass wir auf falsche Wege gelangen. Beim Volk Israel war es genauso. Sie standen in der Gefahr, sich von Gott wegzuorientieren. Und deshalb schickt Gott seinen Boten, nämlich den Jesaja. Und das ist auch der heutige Predigtext. Wir lesen Jesaja 55, die Verse ab Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist auf der Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Was wird hier gesagt? Da habe ich eine Grafik mitgebracht. Gottes Wege, Gottes Gedanken. Ja, Gottes Gedanken, Gottes Wege, Gottes Perspektiven. Oh, das klappt nicht. Was wird hier gesagt in diesem Gebet? Es gibt einen Unterschied zwischen unseren Gedanken und Gottes Gedanken. Zwischen unseren Wegen und Gottes Wegen. Zwischen Gottes Perspektive und unserer Perspektive. Gott findet diesen Unterschied nicht gut. Deshalb schickt er auch den Propheten Jesaja. Er möchte etwas daran ändern. Viele Menschen lassen sich, was ihre Gedanken, Wege und Perspektiven bestimmen. Gefühlen, von ihren Ängsten, von anderen Menschen, von der Gesellschaft und ganz stark von den Medien. Also viele Gedanken, viele Dinge, viele Perspektiven, viele Pläne werden einfach auch von den Medien beeinflusst, aber die sind nicht immer auch deckungsgleich mit den Werten Gottes. Wir stehen also vor der Frage, wer ist Gott für uns? Lassen wir Gott in unser Leben hineinreden? Erkennen wir ihn als Autorität an? Haben wir Respekt vor Gott? Oder sind die Gedanken, die er uns gibt, nur Vorschläge und eventuell sogar irrelevant? In Sprüche 1, Vers 7 lesen wir: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang des Erkenntnis, ist der Anfang der Erkenntnis. Oft reduzieren wir Gott nur auf einen lieblichen Gott, der uns unsere Pläne zu segnen hat. Die Bibel spricht auch von einem gerechten Gott, der liebevoll ist, einem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der die Sünde hasst. Und der seinen Sohn Jesus gegeben hat, damit wir gerettet werden. Er liebt uns wie ein liebevoller Vater. Und deshalb verdient er auch unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Er verdient unseren Respekt und unsere Ehrfurcht. Und diese Ehrfurcht vor Gott, die führt zu tiefen Erkenntnissen. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen unserem Leben, unseren Gedanken, unseren Plänen, unseren Perspektiven und Gottes. Was Gott will und was wir wollen, kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sogar das glatte Gegenteil sein. Für Gott ist dieser Zustand untragbar. Er ist besorgt. Er möchte eine Synchronisation. Sein Plan ist Synchronisation. Deshalb sendet er Jesaja, um sein Volk aufzurufen, ihr Leben neu auszurichten. Nämlich auf ihn. Er will eine Synchronisation. Er will eine Deckungsgleichheit. Ein sehr bekanntes Beispiel ist Jesus im Garten Gethsemane. Er weiß, was ihm bevorsteht, und er ringt im Gebet darum, dass Gottes Wille in seinem Leben geschieht. Er sagt, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Er ringt also darum, er möchte sich Gottes Willen unterordnen, er kennt Gottes Wille, er kennt seinen Willen, aber er sagt, in dieser dunklen Stunde mein Wille oder dein Wille, und er sagt, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Er weiß, dass die Wege des himmlischen Vaters gut sind. Er weiß, dass Gott einen perfekten Plan hat. Und deshalb willigt er auch ein. Er sagt, ja, dein Plan soll sich erfüllen, mein Leben. Dein Wille soll geschehen, weil du es besser weißt. Und weil der Plan besser ist. Jesaja gibt dem Volk Israel folgenden Rat. Vers 6. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nah ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen, denn bei ihm ist viel Vergebung. Er gibt also fünf Tipps. Sucht den Herrn. Wie machen wir das? Wir machen es im Gebet. Wir suchen Gott im Gebet. Ja, wir suchen Gott im Gebet oder im Gottesdienst oder im Bibellesen. Er sagt, der zweite Tipp heißt, ruft den Herrn an. Ruft ihn an in eurer Not, in eurer Situation, und er spricht sogar von einem Zeitfenster. Dritter Tipp, geht keine falschen Wege. Lasst euch auf meine Wege ein. Vierter Tipp, gebt schlechten Gedanken keinen Raum. Und fünfter Tipp, bekehrt euch zu mir. Und was verspricht Gott, wenn wir ihn gehorchen? Er verspricht Erbarmen und er spricht, bei ihm ist viel Vergebung. so wird er sich seiner erbarmen, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das ist die Korrektur, die Gott anbietet. Und die Frage ist, sind wir überhaupt bereit, diesem Rat zu folgen? Maria Prehn hat ein berühmtes Zitat, hat gesagt, auch ein Buch darüber geschrieben, die hat gesagt, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Mir gefällt dieses Zitat sehr, weil es einfach zeigt, Gott gebührt nicht eine Nebenrolle in unserem Leben, sondern Gott gebührt eine zentrale Rolle. Wir haben ja zurzeit den Glaubenskurs und dort geht es ja auch um diese Themen, wie kann ich eigentlich zum Glauben finden, wie kommt Jesus in mein Herz. Und dabei benutzen wir immer eine Grafik, die auch sehr bekannt ist, aber ich finde sie einfach sehr anschaulich. Und zwar, die Frage ist, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Und das erste Bild, das Glaube zeigt, es gibt einen Kreis. Und diesen Kreis, das ist quasi mein Leben, unser Leben. Und in diesem Mittelpunkt von diesem Kreis steht ein Regiestuhl. Und auf diesem Regiestuhl sitzt ein großes Ich. In diesem ersten Bild, das ist ein Glaubbild, da ist quasi das Kreuz von Jesus, Gott, der Heilige Geist, noch außerhalb. Auch der Heilige Geist ist noch weit entfernt. Und jetzt kann es passieren, dass jemand halt Gott kennenlernt und dann gibt es das grüne Bild. Und im grünen Bild, da sieht man, hat sich eine Veränderung abgezeichnet. Das Kreuz kommt innerhalb in diesen Kreis hinein, der Heilige Geist kommt hinein. Aber er sitzt noch nicht auf dem Stuhl. Das ist eine Situation, wo man sagen würde, ja, es ist gut, dass Gott da ist. Es ist gut, dass Gott mich segnet, es ist gut, dass Gott mich schützt und mich versorgt. Aber wenn es um Entscheidungen geht, die so zentral sind, dann ist der Entscheidungsträger immer noch das Ich. Das sind höchstens Vorschläge, die Gott machen kann. Unter dem Motto, ich bin mein Hirte. Ganz krass gesagt. Jetzt gibt es das gelbe Bild, und im gelben Bild vollzieht sich ein Unterschied. Da wird man sagen, dieses kommt quasi auf diese zentrale Position und das Ich ordnet sich unter. Und gerade im nächsten Bild kommt der Herr Geist genau vor. Ja. Und da wird jemand sagen, der Herr ist mein Hirte. Im vorigen Bild, ich bin mein Hirte und hier, der Herr ist mein Hirte. Das Interessante ist, dass wir quasi zwischen diesen beiden Bildern oft schwanken. Auch ich, keine Frage. Das Ich bestimmt manchmal und wer bestimmt Gott. Aber das Ziel ist, dass dass Jesus immer mehr auf diesem Geschichtsstuhl kommt, dass er immer mehr mein Hirte ist, derjenige, der mir vorangeht, der mich führt und leitet, der mich in meinem Leben begleitet und das Ich zurückgedrängt wird. Jesus möchte unser Hirte sein. Aber die Frage ist, die wir uns immer unterstellen müssen, wer sitzt auf dem Thron? Wer trifft die Entscheidung? Sind es meine Erfahrungen, die positiv oder negativ sein können? Sind es meine Gefühle, die positiv oder negativ sein können? Oder ist es Jesus? Welchen Rat gibt uns das Heil? Wie kann Jesus meine Gedanken, meine Pläne, meine Wege bestimmen? Und er gibt dazu eine Verheißung, Vers 10. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das Wort Gottes bewirkt Wachstum, Segen und Frucht. Das Wort Gottes bewirkt Wachstum, Segen und Frucht. Gottes Wort möchte uns beeinflussen. Das Wort Gottes ist ein Schlüssel. Und das kann das geschriebene Wort sein, wie in der Bibel. Das ist meine Bibel. Es kann aber auch das prophetische Wort sein, aus dem Gebet. Gottes Reden ist vielfältig und er möchte uns ansprechen, er möchte uns verändern, er möchte, dass unser Glauben Wachstum entsteht, Segen entsteht und Frucht. Wir haben vorhin dieses Gleichnis gehört von dem vierfachen Ackerfeld, wo der Samen auf dem Weg fällt, auf den Fels und in die Dornen oder dann auch auf das gute Land. Wenn Gottes Wort in unser Herz fällt, kann Frucht wachsen. Und in dem Gleichnis war sogar was hundertfach. Was ist Frucht? Frucht ist, wenn Herzen erneuert werden, wenn Menschen gerettet werden, wenn Kinder Gottes geboren werden, also wenn jemand zum Glauben fängt, oder wenn Nachfolger berufen werden, dann entsteht Frucht. Aber dazu braucht es eine Offenheit. Und was in diesem Gleichnis einfach sehr auffällig ist, diese Dornen, die ersticken ja quasi dieses Samenkorn. Und diese Dornen sind jetzt nicht unbedingt, ist nicht der Teufel, sondern das sind die Alltagssorgen. Die Sorgen des Alltags, die das Wachstum dieses kleinen Samens verhindern können. Hier mal vier Beispiele von Worten, wie wir uns quasi von Worten Gottes. Zum Beispiel Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Dieses bekannte Wort ist für viele Leute ganz wertvoll. Es ist so ein Scheinwerfer, der mir den Weg zeigt, wie so eine Taschenlampe in der Dunkelheit, die mir den Weg zeigt, damit ich nicht stolpere, damit ich nicht falle. So will Gottes Wort sein, will mein Leben erleuchten. Ein zweites Bibelwort, Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, eurer Gedanken, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Gottes Wort möchte uns verändern in den Gedanken. Change your mind, würde man sagen im Englischen. Das macht Gottes Wort, das macht Gottes Geist. Das macht es, wenn wir Gott in unserem Leben eine zentrale Rolle geben. Oder Beispiel des Bibelwort Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Spannend an diesem Wort ist, der Weg ist eine Person. Der Weg ist jetzt nicht irgendwie ein Rundenplan oder sowas, sondern der Weg ist eine Person, ist Jesus selber. Und noch ein viertes Wort, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, was wir zum Leben brauchen. Matthäus 6, Vers 33. Das Wort gibt uns eine Zielsetzung, eine Ausrichtung und eine Verheißung, dass wir versorgt werden mit allem, was wir brauchen. Ich habe jetzt hier mal noch was mitgebracht, und zwar ein Gefäß. Ein Gefäß, das gefüllt ist mit ganz vielen Dingen. Sagen wir mal, dieses Gefäß ist unser Leben. Und wenn wir in unser Leben schauen, gibt es viele Dinge, die uns beschäftigen. Viele Dinge, die uns der Zeit ausfüllen. Die schönen Dinge, die wichtigen Dinge, aber auch Dinge, die uns belasten. Das kann alles Mögliche sein jetzt hier. Das können unsere Verpflichtungen sein, unser Beruf, unsere Hobbys, unsere Aufgaben, die wir haben, unsere Familie, unsere Freizeitgestaltung, die guten Dinge, belastenden Dinge. Aber was da deutlich wird, das ist gefüllt. Das ist überaus gefüllt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal fühlt sich unser Leben an, dass es einfach gefüllt ist. Also jetzt nicht der Mensch, sondern es ist einfach vorhanden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, das ist ein Wort Gottes, ein kostbares Wort Gottes, wenn ich das da rein tun will, dann ist ja da kein Platz. Kein Platz. Gottes Wort hat keinen Platz. Was müsste man machen? Kleiner Tipp. Ich schlage mal vor, nehmen ein bisschen was raus von dem Ganzen. Vor allem die negativen Dinge. Die Sorgen, die Ängste, das, was uns belastet und beschwert. Man kann nicht alles dauern, man hat ein paar wichtige Dinge zum Leben bestimmt. Aber vielleicht können wir einfach ein bisschen Platz schaffen, ein bisschen aufräumen, ein bisschen Inventur machen, sagen, okay, ich mache jetzt einfach ein bisschen Platz. Und das, was mich belastet, meine Sorgen, meine Ängste, die darf ich zu Jesus bringen. Und wenn ich jetzt versuche, dass Gottes Wort kommt, dann gibt es plötzlich Raum, gibt es plötzlich Platz, plötzlich kann ein Teil von meinem Leben einfach erfüllt werden von Gottes Wort. Also unser Leben ist gefüllt mit vielen wichtigen Dingen, natürlich. Aber es ist vielleicht notwendig, dass wir mal ausmessen, dass wir unsere Sorgen zu Jesus bringen, dass wir unseren Zeitplan ein bisschen bedenken. Und dann findet Gottes Wort auch Platz. Und dann kann es uns auch prägen. Wenn Gottes Wort unsere Gedanken bestimmt, dann glauben wir der Wahrheit Gottes, können wir der Wahrheit Gottes glauben. Und hör nicht mehr auf die Lügen des Teufels. Dann lassen wir unser Denken vom Heiligen Geist verändern. Wenn Gottes Wort unsere Wege bestimmt, dann lassen wir uns in unseren Entscheidungen von Gott führen und erkennen Jesus als den Weg an. Wenn Gottes Wort unsere Perspektive und unsere Pläne bestimmt, fragen wir ihn bei einem Plan. Und wir wünschen uns, dass sich sein guter Plan zum Leben verwirklicht. Jesaja fügt zum Schluss noch einen wichtigen Aspekt hinzu. Es gibt noch in Vers 12, da steht drin: Denn ihr sollt in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Ihr sollt in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Auswirkungen sind Freude und Frieden. Freude und Frieden. Gottes Wort verändert unser Denken, zeigt uns Gottes Weg und öffnet uns die Türen zu Gottes Plänen. In einer Welt, die unglaublichen Herausforderungen ausgesetzt ist, da braucht man bloß die Nachrichten anschauen, ist für uns der Glaube an Jesus Christus das feste Fundament. Wir können Frieden in unserem Herzen tragen. Freude uns im Herzen tragen, mitten im Chaos. Und das ist das Wunder des christlichen Glaubens. Wir dürfen unsere Sorgen natürlich zu Jesus bringen, wir dürfen ihm alles klagen, was schwierig ist, aber der Glaube an Jesus Christus ist das beste Fundament. Wir bekommen Frieden und Freude. Was nehmen wir heute mit? Schauen wir uns nochmal diese erste Grafik an. Gottes Gedanken, Gottes Wege, Gottes Perspektive, meine Gedanken, meine Wege, meine Perspektive. Und jetzt habe ich noch eine zweite gemacht. Und da hat sich was verändert. Dass nämlich Gottes Gedanken, Gottes Wege, Gottes Perspektive mit meinen in Einklang kommen. Und wie passiert das? Indem wir Gott suchen im Gebet. Indem wir Gottes Wort Raum geben, Platz schaffen, make room, oder indem wir Jesus und dem Heiligen Geist die Regie geben. Und er soll mitbestimmen zu gehen. Er soll uns helfen, den richtigen Weg zu gehen. Und die Folge ist Freude und Frieden. Dann ist der Herr ein Hirte. Dann ist er derjenige, der wir verhandeln. Wir brauchen Gottes höhere Gedanken, höhere Wege und höhere Perspektiven. Wenn wir Gott suchen, wenn wir Gottes Wort Raum geben und Jesus und dem Heiligen Geist geben, erleben wir die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes und bekommen die Freude und Frieden ins Herz. Und das ist ein unfassbar großartiger Schatz. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.